Herzlich willkommen zu Lebe gut, deinem Podcast für ein bewusstes, sinnerfülltes und gesundes Leben. Mein Name ist Andreas Rieck und heute zum zweiten Mal zu Gast bei uns Jan Frerichs, zugeschaltet aus Bingen am Rhein. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Jan.
Ja, danke für die Einladung, freut mich.
Ja, ich stell dich kurz vor. Du warst als junger Mann Franziskanerbruder und hast den Orden nach 5 Jahren wieder verlassen. Und heute lebst du als Theologe und Autor im dritten Orden der Franziskaner, wie es heißt. Du bist zweifacher Familienvater und beschreibst dich selbst als Stadteremit. Du hast die franziskanische Lebensschule Barfuß und Wild gegründet. Darüber kennen dich vielleicht auch viele. Was bedeutet es eigentlich, Barfuß und Wild?
Ja, ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher mal so ein Buch hatte und da ging es um Franz von Assisi und da war so ein Fuß drauf, so ein Barfuß, also so ein Linolschnitt, wie man das so in den 80ern und in den 90ern gemacht hat. Und das ist so wirklich so ein Urbild für das Franziskanische, ist dieser nackte Fuß, also jemand, der barfuß geht. Und deshalb glauben auch viele, wenn sie jetzt zu Barfuß und Wild kommen, ja, also nicht viele, aber manche haben schon mal gefragt, und lerne ich jetzt da barfuß laufen? Ich sage, nee, das ist jetzt nicht das, was wir tun, weil ich glaube, es braucht noch einen Schritt mehr. Also warum ist Franziskus barfuß gelaufen? Ist nicht um des Barfußlaufens willen, sondern ich würde sagen, das ist eigentlich auch ein Symbol, also es ist auch ein Sinnbild. Barfuß zu gehen ist ein Sinnbild dafür, ja, so die Schutzhäute abzulegen, die man sonst so hat. Zum Beispiel all das, was wir besitzen und unser Eigentum nennen und worüber wir uns dann definieren oder der Status. Und das war ja eigentlich der Punkt. Franz von Assisi hat ja sozusagen einen Seitenwechsel, der ist vom höchsten Status zum möglichst niedrigsten Status gegangen, vom reichsten zum möglichst ärmsten. Und das ist, glaube ich, das, was Barfuß meint. Und auch das wiederum ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, alles wegzugeben, sondern immer wieder zu überprüfen, welche Schutzhäute sind eigentlich aufgebraucht in meinem Leben. Wir kommen immer an diese Schwelle, wo sich eigentlich längst etwas verändert hat. Wie bei Tieren, die sich häuten, Raupen zum Beispiel häuten sich oder Schlangen häuten sich und die fällt dann einfach ab, diese Haut, und darunter ist schon die empfindliche rosa neue Haut, und das ist eigentlich so, wie wir alle leben, und es hilft halt nichts, an den alten Häuten festzuhalten. Die werden vielleicht auch eng. Ich passe da gar nicht mehr rein und etwas möchte Platz haben, und darum geht es eigentlich, und darum geht es auch in der Lebensschule. Also die Dinge, die ich vielleicht in der Schulschule nicht lerne, sondern eigentlich eben, wie geht denn das Leben? Wie komme ich denn von diesem Übergang zum nächsten? Wie komme ich über diese Schwelle? Und wer bin ich dann, wenn sich was Wesentliches verändert, oft ja auch?
Das ist spannend und da gehe ich voll mit. Und wenn ich dann deinen Titel vom ersten Buch hernehme, nämlich Wilde Kirche, dann klingt das für mich absolut plausibel. Und jetzt ist so, wir wollen heute sprechen über dein neues Buch, nämlich 7 Geheimnisse, ein franziskanischer Rosenkranz. Und dann merke ich, wow, spannend, weil, also wenn man jetzt so deine Follower betrachtet, ja, vielleicht geht es denen ähnlich wie mir, ich war erstmal überrascht, dass du ein Buch schreibst über den Rosenkranz. Jetzt interessiert mich und vielleicht auch die Zuhörer, ist das schon immer Teil deiner Spiritualität gewesen, den Rosenkranz zu beten? Du schüttelst den Kopf vehement.
Nein, ja, also nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe, wie ganz viele, sowas, ich nenne das jetzt mal Rosenkranzallergie. Also wenn Sie schon das Wort Rosenkranz hören, dann sind Sie sozusagen katapultiert in eine Welt, so echt schwere Luft, dicke Weihrauchschwaden, traditionelle bis traditionalistische Enge, was auch immer das alles ist. Ich will es gar nicht genau wissen. Aber irgendwann habe ich entdeckt, dass dieser Rosenkranz da gar nicht zu Hause ist. So, der ist da nur geparkt. Oder irgendwie so, wie nennt man das? Der ist da einfach übernommen worden. Und man hat so getan, als wäre das der Sitz im Leben vom Rosenkranz. So, so, eine, seltsame traditionalistische Spiritualität. Ist es gar nicht. Und als ich das entdeckt habe, war ich natürlich Feuer und Flamme. Und ich kann auch sagen, wie ich drauf gekommen bin, ich habe mich irgendwann gefragt, was ist denn eigentlich unsere Gebetsform hier im Westen? Weil ich habe mich auch mit Zen-Meditationen beschäftigt und Yoga habe ich nicht gemacht, aber ich weiß, das, was das ist und dass das vielen gut tut. Ich habe mich mit dem Herzensgebet beschäftigt und dann bin ich drauf gekommen, ja, das Herzensgebet gehört eigentlich in die Ostkirche. Der Rosenkranz, das ist Westkirche. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass... Und wenn man dann nachforscht, dann tut sich sozusagen eine geheime Welt auf, die alles andere als traditionalistisch ist oder irgendwie eng oder dogmatisch oder auch noch nicht mal institutionell. Der Rosenkranz ist eigentlich immer schon das Gebet der einfachen Leute gewesen. Das ist ein also fast anarchisches Gebet. Ne? Und nur ein Beispiel, wenn dann so sehr traditionell eingestellte Katholiken kommen, ja, aber der Rosenkranz, das sind doch die Geheimnisse, die im Gotteslob stehen. Und sag ich, ja, das sind so die, die dann immer so weitergegeben werden. Aber wenn du mal in die Geschichte schaust, ach, es gibt so viel Rosenkränze. Und der Franziskanische ist zum Beispiel so einer, der hat dann nicht 10 Perlen, sondern 7 und hat auch nicht nur 5 Gesetzeinheiten, sondern 7. Und es sind so viele Rosenkränze erfunden worden, so als wenn es so das Grundgebet gibt mit den Perlen. Das ist uralt, das macht man auch in allen Kulturen, gibt es Perlengebete. Das ist wie so ein spirituelles Treppengeländer. Ja, und dann haben wir im Westen so eine mantrische Meditationsform entwickelt. Es war das Gebet der einfachen Leute. Und die haben sich das so zurechtgelegt in verschiedensten Gruppen und Richtungen, wie es eben zu ihrer Spiritualität passte. Und dann habe ich es einfach auch gemacht.
Spannend. Bei dem, was du gerade erzählst, muss ich zurückdenken. Ich hatte mein Erlebnis, ich habe Theologie studiert und ich war mit einer Gruppe Studierenden in Rom und wir haben da bei Ordensschwestern übernachtet. Ja. Und da ist genau das passiert, was du beschrieben hast. Also ich war damals sehr fromm. Und ich habe damals den Rosenkranz gebetet in dieser Hauskapelle. Und die Ordensschwestern haben das gesehen. Da sitzt ein junger, studierender Theologe, der wird wahrscheinlich mal Pfarrer. Und dann haben die mich mit Heiligenbildchen, gell, überschüttet und haben mir Schokolade geschenkt. Und meine Mitkommilitonen, ja, die haben immer gefragt, was ist denn los? Warum grinsen und lächeln die dich so freundlich an? Gell? Also da habe ich gemerkt, in dem Moment haben die mich erkannt als einen von ihnen. Ich habe das natürlich damals als sehr positiv wahrgenommen, na, weil man natürlich da auch eine Wertschätzung erfährt. Aber es stimmt, dass man damit Bilder transportiert. Und das ist das, was du meinst, das habe ich erlebt. Wer Rosenkranz betet, war aus deren Sicht einfach auch ein gläubiger Mensch, genau.
Aber Schokolade ist ja nicht das Schlechteste, ne? Also, aber du, ich weiß, was du meinst und ich finde, das ist jetzt echt ein Punkt. Ne? Am Freitag wird hier bei uns immer der Rosenkranz gebetet und dann treffen sich die älteren Damen, muss man ja sagen, ne? Und beten hier einen Rosenkranz. Richtig viele oft, also manchmal 10 Leute. Aber ich würde nicht hingehen, weil die Art, wie sie es machen und die Texte, die sie benutzen, die Gesetze, die man da so einflechtet in den Rosenkranz, die treffen mich nicht. Und insofern, ich bin echt für eine Demokratisierung und Pluralisierung des Gebets. Mach das so, wie es dir gut tut und mach es auf die Weise. Und da ist jetzt halt die Frage, ne? Also man erkennt sich am Rosenkranzgebet, dass kann eben heißen, ah ja, das ist einer von uns, der weiß genau, wie die Reihen geschlossen sind. Das ist so eine Spiritualität oder eben auch Religiosität von drinnen draußen. Ne? Die den Rosenkranz beten, die sind drin. Und die nicht beten, die sind draußen, ist die böse Welt. Aber das ist ja genau das Einengende und eben Traditionalistische. So eine Religiosität, die eigentlich die Welt aufteilt in Gut und Böse. Und Hauptsache, du gehörst zu den Guten und wenn du Rosenkranz betest, dann bist du bei den Guten. Damit habe ich gar nichts am Hut und die Schwestern hätten mich wahrscheinlich rausgeschmissen, wenn ich mit meinem 7 Perlen Rosenkranz gekommen wäre oder hätten gesagt, ah, der franziskanische Rosenkranz. Aber das andere ist, man erkennt sich am Rosenkranz. Das ist halt so ein altes Gebet. Da gibt es eine Geschichte, die ich auch im Buch da rausgefischt habe und habe ich das da aufgeschrieben, aus Japan. Ich habe das jetzt auch nicht tiefer nachgeprüft, aber man wird sich das nicht ausdenken. Aus den Quellen, die ich eben hatte, gibt es diese Geschichte, dass in Japan Missionare waren, irgendwann im so und so vielen Jahrhundert. Und dann sind die Missionare aber vertrieben worden. Und es gab einige Jahrhunderte keine offizielle Kirche in Japan. Und dann sind die Missionare wiedergekommen, oder andere natürlich, und haben gedacht, sie fangen jetzt bei Adam und Eva an. Aber siehe da, nee, sie fangen nicht bei Adam und Eva an. Die Christen waren Christen geblieben im Untergrund und haben den Rosenkranz gebetet. Die hatten keine Priester, keine Eucharistie, keine Kirchen. Aber das hat sie getragen. Und da steckt für mich so dieses, man erkennt sich an diesem Gebet. Das ist wirklich eine Basistechnik. Basistechnik ist unsere westliche Meditationsform. Und die hatten die Missionare da offensichtlich erfolgreich nach Japan exportiert. Und das hat funktioniert. Das reicht. Und das finde ich so toll. Eigentlich ist der Rosenkranz ein Gebet, das mich komplett entlastet. Ich muss gar nichts. Ich muss nichts wissen. Ich muss nichts erfüllen. Ich muss einfach nur dem Treppengeländer folgen und den Bildern folgen. Und dann ergibt sich der Rest fast von selbst.
Ja, also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es so eine Art Erkennungszeichen ist, ja, dann vielleicht auch für gewisse kirchliche Kreise. Aber darüber hinaus ist ja so, dass viele Menschen aus dem Rosenkranz wirklich, wie du es auch sagst, Kraft schöpfen, ja, und das als Treppengeländer benutzen. Und vielleicht ist so ein bisschen ähnlich bei dir gewesen, wie ich es bei meinen Jungs erlebe. Die sind so im pubertierenden Alter und die haben zum Beispiel mit der Fastenzeit bei uns eigentlich nichts am Hut. Das ist eher lästig. Aber die finden es gerade schon ziemlich cool, dass die Moslems bei ihnen in der Klasse gerade den Ramadan haben. Und über den Ramadan kommen sie dann quasi wieder in der eigenen Tradition an, ja, weil ja, wir haben die Fastenzeit. Und das, was du vorher beschrieben hast, nämlich dieser Zen-Buddhismus, das Yoga, dieses Fernöstliche, auch das Herz-Jesu-Gebet in der östlichen Kirche, das ist ja erstmal für uns alles fremd gewesen. Und jetzt entdecken wir das dort und das hat dich ja auch wieder zurückkatapultiert auf die eigene Tradition und zu sagen, was haben wir denn bei uns? Und so bist du auf den Rosenkranz gestoßen. Und das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte. Und ich glaube, das ist was, was gerade häufig passiert, dass wir im Spiegel der anderen uns selber wieder erkennen. Und dann entdeckst du für dich, naja, die Form passt für mich nicht so, gell, das schmeckt für mich nicht so richtig. Und dann hast du ja was Spannendes gemacht, weil du hast ja den Rosenkranz für dich ein bisschen adaptiert. Wobei ich jetzt im Moment mir die Frage stelle, müssten wir kurz erklären, wie ein Rosenkranz funktioniert. Also vielleicht
wahrscheinlich schon, weil es gibt zwar eine genau. Rosenkranzallergie, aber man weiß eigentlich gar nicht, warte mal, was war das nochmal genau? Wie macht man denn das? Ne? Ja, genau. Und was die meisten wissen ist, das wusste ich auch. Also als ich damit angefangen habe, wusste ich ehrlich gesagt nur, ja warte mal, dann nimmt man Vater Unser und dann nimmt man Ave Maria. Die beiden Gebete kannte ich. Dann habe ich damit angefangen. So, um das für mich zu probieren, sage ich jetzt mal. Und dann ist mir bei weiterer Recherche klar geworden, ach ja, da gibt es ja noch diese Zwischentexte. So, also das heißt, wenn ich im Ave Maria auf das Wort Jesus komme, ne, also die Frucht deines Leibes, Jesus, dann wird das sogenannte Gesetz eingefügt, also ein Bild. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein kleines Bildchen, dass man sich nimmt und dann betrachtet man das. Ne? Und dann sind das ja so und so viele Perlen, also im normalen Rosenkranz im üblichen 10, bei den Franziskanischen eben 7. Also 7-mal Ave Maria und immer wenn das Wort Jesus kommt, kommt ein Bild aus dem Leben Jesu. Und so funktioniert der Rosenkranz. Ich bete sozusagen das ganze Evangelium am Schnürchen durch. So, also das ist quasi ein Bild nach dem anderen. Deshalb auch das Gebet der kleinen Leute, die konnten oft ja gar nicht lesen, meistens nicht. Also wir müssen uns immer vor Augen führen, wie lange können denn alle lesen? Oder viele, die meisten. Das war ja nicht immer so. Und das waren die Bilder, die man sozusagen in der Tasche hatte, Perle für Perle. Und so habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, ja, was wären denn meine Bilder an dieser Stelle? Und da habe ich dann umgetextet.
Also das heißt klassischerweise, betet man, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. Und jetzt kommt eben dieses Bild, ja, der für uns gestorben ist oder auferstanden ist. Und dann geht es ja weiter. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das wird immer wiederholt. Und da gibt es natürlich im Gotteslob, gibt es diese, wie du vorher schon gesagt hast, ja, die offiziellen, aber früher gab es viel mehr und du hast für dich ja auch ein bisschen adaptiert. Also du hast ja geschaut, wie passt es für mich? Und interessant finde ich deine Umdeutung, dieses weg vom der für uns hin zum der mit uns. Was bedeutet das für dich?
Ja, ich habe mit diesem für uns immer schon Schwierigkeiten gehabt. Also nehmen wir mal, es heißt ja auch, man sagt das so, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Ich sage, warte, das wollte ich gar nicht. Also Entschuldigung, so ganz einfach, das habe ich doch nicht gewollt. Und mich hat da aber gar keiner gefragt, er hat es einfach gemacht. Und also das ist nicht an mich rangekommen. Und trotz intensivem Studium, all die Erklärungen, die es da gibt, ich meine, wir vielleicht ahnen einige, was da kommt. Also die ganze Opfertheologie. Warum brauchte es? Warum musste Jesus sterben? Ja, für uns, um die Sünden wieder gut zu machen. Und dann musste das geheilt werden. Und ja, weil Adam und Eva haben das ja alles, also die haben es falsch gemacht und Jesus hat es wieder rausgeholt. Also Leute, das ist, mag irgendwann in der Geschichte mal getaugt haben, aber wir müssen dann nochmal neu drauf gucken. So, und ich sage nicht, dass das die falsche Perspektive ist, aber ich muss es doch auch irgendwie nachvollziehen können. Und ich will das für uns auch gar nicht beseitigen. Darum geht es mir nicht. Ich sage nicht, so ist es richtig oder so ist es falsch. Ich sage nur, sich eines Tages, ich glaube, es war in Brasilien, im Amazonas, da habe ich für Adveniat so einen Film gemacht oder so eine Dokumentation gemacht und bin da dieser Prozession gefolgt. Und dann hat der Bischof gepredigt und mein Portugiesisch hält sich in Grenzen. Ich habe also nur Fetzen verstanden. Aber dann merkte ich auf, warte mal, hat er jetzt gerade gesagt, Jesus ist mit uns gestorben? Ich bin mir nicht mal sicher, ob er es wirklich gesagt hat, weil ich ja mein Portugiesisch ist nicht so gut. Aber ich habe dann gedacht, wow, mal angenommen, er hat das gesagt. Das ist ja interessant, weil das bedeutet ja was völlig Neues dann. Ne? Also die ganze Theologie kriegt eine völlig andere Ausrichtung. Und das war meine Spur und dann bin ich quasi diesem mit uns immer weiter gefolgt und habe das lieb gewonnen, weil es mich wirklich reinzieht. Ich verstehe plötzlich, was los ist. Ich verstehe, was da passiert ist mit Jesus. Meine ganze Bildwelt ergibt plötzlich Sinn und ich kann das gut nachvollziehen, dieses Solidarische, was da drin steckt. Und so habe ich mir das ja dann auch aufgeteilt. Alle Stationen Jesu habe ich so für mich sortiert. Und es fängt schon an mit der mit uns nackt geboren ist. Also nicht irgendwie vor 2000 Jahren ist Jesus geboren und das war's und jetzt darf ich das bewundern und anbeten. Nein, nein, der hat das gemacht, was ich auch mache. Ich bin ja auch geboren worden. Und das durchzumeditieren, das ist ja ein völlig legitimer Weg, weil das ist ja auch das Evangelium. Gott ist Mensch geworden, das ist ja die frohe Botschaft. Ihr müsst nichts mehr tun, musst dich nicht mehr anstrengen. Du musst dich nicht anstrengen, perfekt zu sein wie Gott. Gott ist ja Mensch geworden, also streng dich an, Mensch zu sein. Und lebt doch dein Leben. So. Das denke ich, wenn ich das mit uns bete.
Ja, das finde ich eine sehr, sehr spannende Akzentverschiebung. Weil du hast vorher gesagt, es geht nicht darum, was richtig oder falsch ist, sondern es ist ja schon auch die Frage, gell, wie schmeckt's und was bewirkt es in mir? Und mich hat es wirklich zum Nachdenken gebracht, als ich das bei dir gelesen habe. Weil wenn ich ihn gebetet habe, dann natürlich immer für uns. Und ich habe das schon immer so empfunden, dass Jesus quasi der ist, der erhöht ist und ich bin der Kleine. Ja, und ich schaue auf ihn und er ist so nah bei Gott und ich bin der Sünder. Also er schafft sofort diese Distanz. Und wenn ich ihn meditiere im für uns, dann erfahre ich, wie er war. Aber das sagt mir noch nichts, wie ich bin. Und in dem Maße, wie ich eben mit mir, mit uns bete, merke ich schon, wie du sagst, diese Akzentverschiebung. Auf einmal bin ich mit drin. Und das fand ich total spannend, weil ich sofort bei mir gemerkt habe, dass es sich für mich anders anfühlt. Es schmeckt anders. Und es holt mich mehr so aufs Spielfeld. Ja. Ein schönes Bild, das du auch in deinem Buch verwendest. Du hattest ja eine sehr bewegende Begegnung mit Richard Rohr, der ja auch in der franziskanischen Szene und darüber hinaus sehr, sehr bekannt ist. Und du hast gesagt, diese Begegnung und diese Männerinitiation, an der du teilgenommen hast, die hat dich vom Zuschauer zum Akteur gemacht. vom Zuschauer deines Lebens zum Akteur. Und da berührt sich, finde ich, dieses, was du gerade gesagt hast über den Rosenkranz. Wie empfindest du das? Also kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, ich würde sagen, das trifft genau den Punkt, weil es, glaube ich, darum geht, für mich ging es darum, eine Spiritualität zu finden für die zweite Lebenshälfte. Und ich meine das jetzt gar nicht nach Jahren, wann weiß man, wann die zweite Lebenshälfte ist, sondern für diese Qualität von zweiter Lebenshälfte. Genau das, was du beschreibst, wenn ich zu Jesus hochschaue, dann ist das ein bisschen auch eine kindliche Perspektive. Und die ist völlig in Ordnung, das ist super. Wir alle sind ja auch Kinder gewesen und müssen zu jemandem aufschauen, damit wir einen Weg finden können. Nur irgendwann ist es ja dann auch mal Zeit, über diese Schwelle zu gehen und selbst die Verantwortung zu übernehmen und selbst zu gehen. Und dann beginnt ja die zweite Lebenshälfte. So, wenn ich eben keine Sicherheit mehr habe, wenn ich nicht mehr hundertprozentig weiß, wie es richtig geht, wenn ich Leitlinien habe und die Geschichte kenne und alles, aber ich weiß immer noch nicht, wie es richtig geht, weil ich stecke ja gerade mittendrin. Ich muss also Entscheidungen treffen. Das heißt, ich bin erwachsen. Erwachsene Spiritualität. Und da fällt für mich dieses mit uns rein wie ein Leuchtturm. Und wenn du das weiter denkst, dann geht es ja auch, der mit uns am Kreuz gestorben ist, da denke ich ja gar nicht mehr an mich. Ich würde da immer gleich als erstes denken, warte mal, aber ich sterbe gerade nicht am Kreuz, mir geht's gut. Und dann denke ich automatisch aber an all die, wo ich sagen würde, ja, das ist, die erleiden gerade ein Kreuz im symbolischen Sinn, jetzt im übertragenen Sinn. Das heißt, diese Art von Gebet macht mich auch solidarisch. Also solidarisch in dem Sinne, in dem das möglich ist. Ich kann ja Leid gar nicht ändern. Aber ich kann es sehen, ich kann es betrachten, ich kann es wahrnehmen. Das gehört mit dazu zum Erwachsensein. Nicht beseitigen, auflösen. Wäre schön, wenn wir das könnten. Aber wir können oft nur schauen und betrachten. Und das genau ist ja Kontemplation. Das zu üben, den Blick nicht abzuwenden. Nicht vom Schönen natürlich nicht, das wollen wir ja alle sehen, aber eben auch nicht vom Hässlichen, auch nicht vom Dunklen, nicht vom Abgründigen. Das ist ja der Kern eigentlich der christlichen Botschaft. Ist es nicht der Kern? Hab den Mut, du kannst den Mut haben, dahin zu schauen, weil es ist ja schon einer vor dir gegangen sozusagen. Du bist da nie allein, du betrittst nie Neuland, du bist immer umfangen von einer größeren Gnade, die all das mit umfängt. Ja, mein Gott, gibt es was Tröstlicheres? Und das steckt für mich drin in diesem mit uns. Auch mit uns, der mit uns gelitten hat, der mit uns im Grab gelegen hat. Wow, was für eine Einladung, ne? Auch mal zu erinnern. Ja, zwischen Tod und Auferstehung gibt es auch eine Grabeszeit. Wenn ich im Grab liege, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und wenn ich keine Ahnung habe, was passiert und ob es gut wird oder nicht, dann liege ich im symbolischen Sinn im Grab.
Das ist was ich häufig erlebe. Wenn wir sagen, das Grab steht für die Ohnmacht, dann erleben wir das doch im Alltag häufig, nicht nur mit Blick auf die Welt, sondern auch im direkten Umfeld, wo wir etwas nicht beeinflussen können, wo wir abhängig sind. Und diese Ohnmacht merke ich ja bei mir auch, der wollen wir ja sehr schnell ausweichen. Ja, weil die fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann eben zu sagen, okay, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil, der dazugehört. Das kann auch nochmal, wie du sagst, so einen Trost eigentlich schenken, weil das ist ein Teil des Lebens. Ja, und der wird eben damit aufgegriffen. Also das heißt, der Rosenkranz, der verbindet so verschiedene oder die wesentlichen Aspekte des Lebens. Jetzt nochmal eine praktische Frage, wenn du den Rosenkranz betest, du betest den franziskanischen, wie viele, gegrüßet seist du Maria, betest denn du so dann?
Naja, sieben. In diesem Rosenkranz sind es sieben Perlen. Ein Vater unser.
Also das heißt,
und sieben
ein Gesetz.
Ein Gesetz sind sieben Perlen.
Okay.
Und ehrlich gesagt, für mich ist das total praktisch. Ich bin ja hier in Bingen, in Goldsheim, in einem kleinen Dorf. Wir haben so eine kleine Kirche hier, die Kräuterkirche, die weit über Bingen hinaus bekannt ist. Naja, jedenfalls gibt es hier so eine kleine Gruppe. Hier ist nicht mehr viel, weil wir sind ein sehr kleines Dorf. Aber hier gibt es eine kleine Gruppe, die Kirche auf, Kirche zu Gruppe, die dafür sorgt, dass diese Kirche jeden Tag offen ist. Und da haben wir das jetzt praktischerweise so aufgeteilt. Ich mache sie morgens immer auf, weil mir das sehr gut passt. Und die anderen wechseln sich ab und machen sie abends wieder zu. Heißt, morgens irgendwann zwischen 8 und 9 oder irgendwie so, gehe ich meine Runde. Und in dieser Runde schaffe ich genau 2 Gesetze. So, und das geht dann von Wochentag zu Wochentag und das reicht. Und das ist die Runde. Und dann gehe ich die Kirche aufmachen und dann gehe ich hinten rum und dann sehe ich die Hühner. Da gibt es so Hühner. Ich liebe diese Hühner. Ich sehe ja die Nachbarn, ich sehe die Häuser. Also das ist auch mittlerweile so, ich will jetzt nicht sagen, ich bete das für die anderen mit, ich muss für die nicht mitbeten. Aber ich sag mal so, wie man das so schön sagt, ich nehme dich mit in meinen Rosenkranz, ne, so in diesen Kreis. Es ist wie so der Kreis des Lebens und die anderen gehören dazu. Und das meine ich auch damit, dieses Stellvertretende. Es ist ja eben nicht nur mein Leid, um das es geht. Es ist das Leid der anderen. Es ist nicht nur meine Freude, es ist die Freude der anderen. Wenn ich bete, der mit uns in dieser Welt gelebt hat, ja, das verbindet uns doch, dass wir alle in dieser Welt leben. So, also für mich ist das wirklich wie so ein tägliches sich besinnen auf das, was wesentlich ist. Und auch das gefällt mir am Rosenkranz. Ich muss nicht irgendwo in die absolute Stille auf dem Hocker gehen, sondern im Gegenteil, das passt überall hin. Das kann ich auch in der Bahn beten. Das ist wie das Herzensgebet. Und wie eigentlich ja auch die Zen-Meditation ist. Die soll ja nicht auf dem Hocker stattfinden, sondern das soll ja eine Lebenshaltung werden. Wir üben es halt auf dem Hocker, damit wir es dann auch woanders können. So, und so ist es mit dem Rosenkranz. Und eins wäre mir noch wichtig, weil du hast ja jetzt das Ave Maria ausgeführt. Und da ist ja immer die Frage, aber es ist nicht mein Gebet. Also könnte ja sein. Ich kenne jedenfalls viele Leute, die das sagen. Oh, das kann ich ganz schlecht beten. Wegen, zum Beispiel, bitte für uns Sünder. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Jetzt ist wichtig, das ist ja ein mantrisches Gebet und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die Worte eigentlich nur die Leiter sind, auf der wir hochsteigen. Nicht, dass die Worte egal sind. Sie sind nicht egal. Ich muss halt mit ihnen leben können. Ich habe dann ein alternatives Ave Maria geschrieben, das steht auch in dem Buch. Und dann heißt es zum Beispiel, ich verrate jetzt gar nicht alles, aber an dieser Stelle, ne, bitte für uns Sünder, habe ich geschrieben, bitte für unsere Heilung. Weil ich möchte weg von diesem moralisierenden Sündenbegriff, du hast was falsch gemacht, hin zu einem, ja, viel eher im Evangelium und in den im Neuen Testament verwurzelten Sündenbegriff, der eigentlich von Sünde, ja, wie eine Art Krankheit, etwas, was uns, ja, sich unserer bemächtigt, und zwar auch im kollektiven Sinn, von dem wir uns gern befreien würden. Am ehesten so wie Sucht. Sucht ist ja auch etwas, natürlich bin ich irgendwie verantwortlich, aber Sucht hat mich auch, ich möchte mich davon befreien. So, also deshalb, es geht um Heilung, es geht darum, wieder ganz zu werden. Und das habe ich geschrieben für Menschen, die mit dem Ave Maria so nicht groß geworden sind. Ich für mich merke, ich kann das nicht neu beten. Ich habe das millionenmal gebetet. Ich komme nicht aus diesen Worten raus. Und es ist völlig in Ordnung. Es geht nicht darum, die richtigen Worte zu beten. Es geht darum, die Worte zu finden, die dich tragen und die dich weiterbringen. Und dann surfst du auf denen oder steigst auf denen hoch wie auf einer Leiter. Und dann lässt du die Leiter aber hinter dir weg, weil es geht nicht um die Worte. Es geht um das, was zwischen den Zeilen ist, um bei den Worten zu bleiben. Oder was eben drin ist. So, ne? Und deshalb die Einladung, damit wirklich kreativ umzugehen und es so zu gestalten, wie es für dich richtig ist. Und wenn jemand sagt, der Rosenkranz ist gar nichts für mich, ich bin hyperallergisch, ja, dann solltest du die Finger davon lassen. Das ist völlig klar. Also, dafür gibt es dann andere Gebete.
Ja, die Frage ist immer, was löst es in mir aus? Ja, also führt es mich zu mir, schenkt es mir Trost, beruhigt es mich oder ist was, wo ich merke, boah, da stoße ich an.
Genau, eine ganz wichtige Unterscheidung. Ich schaffe einen Rahmen, mit dem ich gut sein kann. Darum geht es mir jetzt bei den Worten auch. Also du musst dich nicht an den Begriff Sünde abarbeiten, deshalb habe ich eine Alternative vorgeschlagen. Und man darf natürlich achtsam sein. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann das nicht beten, der mit uns am Kreuz gestorben ist, das kann ich nicht sagen, dann lass es und schau aber auch, warum eigentlich nicht. Weil natürlich ist das herausfordernd. Das wird am Rosenkranz klar. Wir meditieren da eine wirklich grausame Geschichte. Das ist das, was wir Christen uns an die Wand hängen. Wir schauen auf den Gekreuzigten. Das ist nicht schön. Das ist wirklich herausfordernd. Und da würde ich immer einladen, achtsam zu sein. Okay, ich komme an eine Grenze. Kann sein, jetzt gehe ich nicht über diese Grenze. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Heißt aber nicht, ich lasse die Grenze liegen und gehe nie wieder irgendwo dahin, weil da würde ich vielleicht was verpassen. Und es würde was liegen bleiben und dann wird wieder die Haut irgendwann zu eng und irgendwie merke ich, ich komme aber nicht weiter und dann zwingt mich das Leben vielleicht irgendwann an diese Grenze. Also deshalb die Einladung, doch zu gucken, was könnte es sein, was mich da hindert und wie könnte ich da umgehen? So, und das ist ja auch etwas, was wir dann bei Barfuß und Wild machen. Also Menschen genau an diesen Grenzen begleiten, weil wir müssen das ja nicht alles alleine ausbaldobern, sondern da können wir ja auch zusammenkommen und schauen. Und dann, wie heißt es so schön, einfach mal zu weit gehen und sich ein bisschen umsehen. Ja, das muss ich doch nicht alleine machen. Das kann man doch auch zusammen machen. So.
Ja, schön. Schön, dass du das auch nochmal so differenzierst. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, du hast jetzt über Gemeinschaft gesprochen. Weißt du, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Gesellschaft hineinschaue, wir sind gerade so im Zeitalter von TikTok, von Insta, ja, so Wischmentalität, man braucht immer ständig neue Reize. Da fällt mir auf bei dem, was du sagst, wenn es wesentlich wird, wenn die wesentlichen Aspekte des Lebens aufgegriffen werden, eben auch die dunklen Seiten des Lebens, das ist schon provokativ. Das ist schon provokativ. Also wenn jemand sagt, mir ist es zu langweilig, immer das gleiche Bäte, ich brauche mehr Abwechslung. Ja, weiß nicht, ob du das auch...
Das wäre ja toll. Ja? Langeweile? Naja, ich kann ja nur herzlichen Glückwunsch sagen. Also wenn dir langweilig ist, ja, dann bist du doch am Punkt. Dann wäre halt die Frage, fülle ich diese Leere jetzt gleich wieder mit etwas? Oder sage ich, oh wow, da ist ja Langeweile, da ist ja ein Raum entstanden. Das ist Spiritualität der zweiten Lebenshälfte. Und ja, da brauchen wir Unterstützung. Mhm. Nicht gleich zum Nächsten übergehen und nicht gleich einen Zweck verfolgen. Der Rosenkranz verfolgt auch keinen Zweck. Es geht nicht darum, dass man sich danach besser fühlt oder schlechter oder größer oder kleiner. Genauso wenig wie in die Natur rausgehen, bei uns jedenfalls bei Barfuß und Wild, ja, nicht immer heißen muss, dass man sich gut fühlt. In der Regel ist es schön, rauszugehen für uns. Aber es kann eben auch stinklangweilig sein. Sitzt du da 3 Stunden und nichts passiert. Die Einladung ist halt, die 3 Stunden mal zu nutzen und zu sagen, wow, jetzt bin ich an dieser Grenze. Mal gucken, was dann ist, wenn ich nicht so weitergehe, wie ich sonst immer tue. Eben jetzt nicht wische. Nur mal für diese 3 Stunden vielleicht. So, also es ist schon auch die Einladung, diese Grenzen zu erkunden. Und das zu üben, wenn es uns eigentlich im Großen und Ganzen gut geht, Stück für Stück zu üben, damit wir eines Tages, wenn uns wirklich der Boden unter den Füßen genommen wird, von was auch immer, Halt haben und irgendwie sagen, ah, kenne ich schon ein bisschen, ich kenne mich aus und wissen, das ist jetzt schrecklich und da vielleicht kommt etwas an sein Ende, aber es hat auch noch eine andere Seite. Und die gehören zusammen. Und vielleicht sehe ich noch nicht, wo das hinführt, aber ich lasse mich drauf ein. Wir sehen einfach mehr. Ich weiß, ich könnte jetzt noch weiter beschreiben. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, oder? Mhm. Es geht gar nicht auch, es geht nicht um das richtige Glauben oder das falsche Glauben, sondern die Frage ist, komme ich mit dem Leben klar? So. Also kann ich leben mit allem, was dazugehört?
Das erlebe ich auch. Das lässt einen aufatmen, wenn man merkt, okay, mit allem, was dazugehört, darf ich leben. Das gehört alles zum Leben dazu. Das trennt mich nicht vom Leben. Ja, wir haben ja oft das Gefühl, das trennt mich. Ja, ich muss in die Spur kommen, dann bin ich wieder drin im Leben. Aber so dieses Nein. Und das umfängt schon der Rosenkranz, genau, weil da diese Aspekte alle mit drin sind. Und auch wenn es so ist, dass wir, wie du ja auch sagst, es soll kein Ziel geben, ne? So, sondern eher so dieses Zweckfreie. Ist aber doch so, dass der Effekt, der ist, und das hat mir gefallen, weil du zitierst an einer Stelle in deinem Buch die Marianne Williams, die eine Predigerin und der südafrikanische Präsident Nelson Mandela hat ja in seiner Antrittsrede Worte von ihr aufgegriffen, nämlich sie sagt, unsere größte Angst ist nicht, dass wir klein sind, sondern unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht ängstigt uns am meisten. Und für dich, du bringst es in Zusammenhang mit diesem Gebet, also dass das quasi unser Licht freilegt. Und das fand ich ein total schönes Bild, dass das wie so ein Weg ist, auf dem wir immer mehr in Strahlen kommen, angestrahlt werden. Das hat mich inspiriert.
Ja. Ein Reifungsweg. Und das klingt großartig. Und heißt aber, ja, also ich lasse mich ein auf das, was da ist, und ich bringe das alles ein. Und das ist, also, wie soll man sagen? Ja?
Echt? Weil du gerade überlegen, mir kommt noch ein Gedanke. Wenn wir jetzt TikTok und Instagram anschauen, da geht es ja um Leuchten, um Strahlen, aber das ist so, ich präsentiere mich. Und hier ist so, dass durch die Integration, durch das, dass alles sein darf, ein ganz anderes Strahlen entsteht. Ist vielleicht so in die Richtung, also dass über den Weg zu mir selber das dann entsteht. Oder ist das jetzt zu abstrakt? Kann sein. Vielleicht
nein, nein. Es ist, nur was ist der Punkt dahinter? Ne? Ich glaube, es ist oft Angst, dem, was mir erst nutzlos und dunkel erscheint, dem trotzdem was zuzutrauen. So, das ist eigentlich die Einladung. Und das ist, da sitzt das Problem. Wir haben eine Vorstellung im Kopf, so müsste das vielleicht sein und nur so bin ich gut. Und das wäre erste Lebenshälfte, weil das lernen wir alle. Man sagt uns ja, wie wir sein sollen. So, und dann, ja, deutlich wird das, wenn eben was geschieht, was dann nicht mehr ins Konzept passt. Jemand verliert seinen Job und ja, und denkt dann, er ist ein Loser oder sowas. Ne? Oh, das ganz Alltägliche. Jemand wird krank und fragt sich, warum ich? Eine Beziehung geht in die Brüche und alles, worüber ich mich identifiziert habe und wo ich dachte, so müsste das sein, das funktioniert nicht mehr so. Und an dieser Schwelle nicht krampfhaft irgendwie im Alten zu bleiben und das festhalten zu wollen oder irgendwie ersetzen zu wollen, sondern da durchzugehen. So, das ist die eigentliche Einladung. Und das ist wie, das ist so angenehm oder unangenehm, wie es für eine Raupe angenehm oder unangenehm sein mag, in einen Kokon zu gehen. Bekanntlich lösen die sich da in nichts auf oder eben in alles, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, und werden neu. Das ist aber nicht unbedingt nur ausschließlich ein schöner Prozess. Das kann sich sehr leer und doof anfühlen. Und das zu ahnen, dass da trotzdem was drinsteckt, ein Potenzial drinsteckt, und zu schauen, was dann wieder rausschlüpft aus diesem Kokon, darum geht es eigentlich. Und das wäre Spiritualität der zweiten Lebenshälfte und ein Stück eine reife Spiritualität. Und jetzt auch mal, um es zu erden, das ermöglicht uns auch miteinander zu leben. Wenn ich da ein bisschen Übung habe, ja, dann werde ich nicht die Straßenseite wechseln, wenn mir auf der anderen Seite jemand begegnet, der gerade ein furchtbares Schicksal erlebt hat. Weil ich meine, ich könnte nicht damit umgehen. So, ich werde auch nicht irgendwie nur belanglose Gespräche führen, sondern ich werde sagen, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Und ich werde nicht sagen, ja, nee, ich spreche das lieber nicht an, die schlimme Krankheit, weil ich möchte den ja nicht durcheinander bringen. Nein, ich weiß doch, dass ich vielleicht genau dadurch, dass ich es anspreche, auch die Möglichkeit gebe, dem Raum zu geben, ohne es zu ändern. Einfach nur, um es zu bezeugen und anzuerkennen, dass das eben auch da ist. So, also die ganz einfachen Dinge sind es ja, um die es geht. Da geht es auch nicht um Ertragen, sondern es geht um Raum dafür schaffen. Raum für alles schaffen, für die ganze Wirklichkeit mit allem Hellen und Dunklen, was dazu gehört.
Vielleicht gelingt uns das leichter, wenn wir den Anspruch loslassen, etwas tun zu müssen, gell? Oder etwas verändern zu müssen. Ja, weil das macht ja diesen Raum dann gleich auch wieder zu.
Ja.
Und diesen Raum zu halten.
Ich würde sagen, so ab 35 darf man dann langsam mal damit anfangen.
Schön, da bin ich ja auch schon mittendrin in diesem Spiel.
Ja. Willkommen im Club.
Willkommen im Club, genau. Jan, eine Frage, die wir am Ende immer stellen, allen Gästen, und die ich auch dir jetzt stellen möchte, und die passt jetzt an der Stelle für dich auch sehr gut, nämlich, was ist für dich Lebe gut?
Ja, ich würde sagen, genau das. Gut leben schließt nichts aus. So, weil gut, also nicht nur das Gegenteil von schlecht, so. Ja, also hier das Schlechte, das wollen wir nicht, und hier ist das Gute. Das mit dem Schlechten ist ja so, es kommt ja eh. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Und ich bin zutiefst überzeugt, dass letztlich alles Schlechte, wie soll man es formulieren, im Guten aufgehoben ist. So. Also das gehört ja beides zusammen. Und deshalb heißt Gut leben heißt nichts ausschließen, allem was zutrauen. Und das können wir überall beobachten. Das gute Leben fängt vor der Haustür an. Man muss nur jetzt einmal schauen, wo überall, welche Blüte jetzt gerade in diesem Frühling aus der Erde guckt und sich dann überlegen, was war davor. Mehr als ein halbes Jahr lag diese Zwiebel in der dunklen Erde und hat sich da quasi vorbereitet. Also es gibt keine Blüten ohne die andere Seite. Nichts ausschließen hieße für mich gutes Leben jetzt in diesem Zusammenhang.
Schön und pointiert. Nichts ausschließen. Alles gehört dazu. Vielen, vielen Dank, lieber Jan. Das war unser Podcast Lebe gut mit einer neuen Folge an jedem letzten Sonntag im Monat. Und wenn Sie das Thema vertiefen möchten und interessiert sind, Jans neues Buch 7 Geheimnisse ist Anfang März erschienen. Es umfasst 144 kleine Seiten, kann man gut lesen, ist für 19 Euro erhältlich und eine Einladung, sich selbst und dem Leben auf eine neue und vertiefende Art und Weise zu begegnen. Vielen Dank und alles Gute auf deinem Weg, barfuß und wild. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne und lassen Sie uns ein Like da. Für Anregungen oder Kritik schreiben Sie uns jederzeit an podcast@schwabenverlag.de. Und zum Abschied bleibt mir nur noch zu sagen, bleiben Sie behütet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Andreas Rieck und heute zu Gast Jan Frerichs.